direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zur Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern bin hier mit meinen wunderbaren Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir sind immer noch im Kapitel des Spielens. Wir haben dieses Kapitel vor 2 Wochen unterbrochen, um eine Apokryphe einzustreuen, wo es um die Hygienedemos in Berlin ging. Aber grundsätzlich beschäftigen wir uns immer noch mit Spielen. Wir haben über das Konzept des Homo Ludens gesprochen. Wir haben über Motivation bei Spielen gesprochen und darüber, was jemand denn zum guten Spieler macht oder was man machen muss, um Leute zu motivieren, ein Spiel zu spielen. Und um dieses Thema soll es heute auch weitergehen. Motivation im Spiel. Die Frage ist jetzt, dieses Spiel, was so eine unfassbar große kulturelle Wirkung hat und so einen Sog auf jemanden ausüben kann, dass man stundenlang Computerspiele spielt, Brettspiele, was weiß ich, auch immer mit fremden Menschen. Wie kann man diese Kraft nutzen, um ganz viel Geld damit zu verdienen? Jetzt sehr plakativ gesagt. Diese Frage haben sich gewiefte Wissenschaftler gestellt und sind auf etwas gekommen, was sich Gamification nennt. Marius, was ist denn Gamification?
Also ursprünglich, das ist jetzt die Definition von Dethating und Kollegen zum Beispiel, dass ich Elemente von Spielen in einen eigentlich spielfremden Kontext übertrage. Das heißt, ich habe irgendwas, was kein Spiel ist und reichere das mehr oder weniger stark an mit Elementen, die ich normalerweise in einem Spiel finde.
Und was hat das jetzt mit Geldverdienen zu tun?
Über Umwege. Also Menschen spielen gerne, das haben wir jetzt schon einige Male diskutiert. Und jetzt war die Überlegung von manchen, vielleicht auch Marketingabteilungen, wenn Menschen so gerne spielen, könnten wir doch versuchen, diese motivationale Kraft von Spielen abzuzapfen oder anzuzapfen, damit die Leute unser Produkt kaufen, unsere Dienstleistungen öfter in Anspruch nehmen, um so Geld zu verdienen. Und da gibt es dieses schöne Buch The Gameful World von Walz und Dethating, wo sie in der Einleitung genau das beschreiben, wo sie damals bei Payback, war das glaube ich, in einem Meeting saßen und irgendwann gemerkt haben, wie diese Spielmechanismen, also das Sammeln von Punkten zum Beispiel, genutzt werden. Man könnte auch sagen, vielleicht ausgenutzt werden für ein Bonuspunktesystem, für so eine Kundenbindungskarte, um damit die Leute zum Konsum oder vielleicht auch zur Preisgabe ihrer Daten zu bringen.
Genau, also Punkte sammeln ist, denke ich mal, das allereinfachste Beispiel, womit ganz viele Menschen schon mal Kontakt haben, ob es jetzt Bahn-Bonuspunkte sind, Bonusmeilen, Payback-Punkte, Bonuspunkte, der 10. Döner, der umsonst ist. Das ist alles eigentlich im Grunde genommen Gamification. Aber jetzt haben wir ja in der ersten Folge darüber gesprochen und, sage ich mal, die steile These ein bisschen aufgestellt. Sie schien zumindest durch, dass unser ganzes Leben eigentlich nur ein Spiel ist und wir spielerisch Grenzen erforschen, neue kulturelle Praxen ausklamüsern. Und jetzt stellt sich die Frage natürlich, gibt es dann überhaupt noch einen spielfremden Kontext oder ist nicht alles ein Spielkontext?
Ja und nein. Also es kommt auf die Betrachtungsebene an. Von außen und von so einer Metaperspektive aus kann ich natürlich sagen, alles ist ein Spiel. Gerade wenn ich jetzt größere Gruppen oder ganze Gesellschaften betrachte, wie die ihre Wertesysteme aushandeln. Das heißt aber nicht unbedingt, dass jetzt für eine Einzelperson ein gegebener Kontext ein Spiel ist. Also Arbeit ist für die meisten Leute kein Spiel. Oder gehen wir in den medizinischen Bereich, wenn jemand krank ist, ist es natürlich kein Spiel für ihn oder sie. Trotzdem kann ich von so einer übergeordneten Perspektive vielleicht auch schauen, wie Menschen mit Krankheit und Gesundheit umgehen und was davon vielleicht mit Spiel vereinbar ist. Also diese ganzen Apps fürs Mobiltelefon, die einem dazu anleiten, so und so viele Schritte pro Tag zu gehen, ist natürlich was Spielerisches. Das heißt aber nicht, dass wenn diese Person krank wird, dass es dann für sie ein Spiel wäre. Also es kommt auf die Betrachtungsebene an. Ich kann natürlich zu allem sagen, das ist ein Spiel oder da steckt Spiel schon drinnen. Aber für die einzelne Person oder den einzelnen Kontext heißt es nicht automatisch, dass es ein Spiel ist.
Hm. Und ich denke, hier nochmal die ganz grundsätzliche Trennung der beiden Begriffe zur, ja, dass man sich wieder dran erinnert. Im Englischen gibt es ja Game und Play. Game ist das regelgeleitete Spielen und Play ist das Spielen, was freier ist, was, sage ich mal, explorativ ist. Und wenn man jetzt sagt, okay, das ganze Leben ist ein Spiel, dann ist es wahrscheinlich eher Play, aber wir reden ja hier über Gamification. Also wie können wir Patterns, nennt man es, also Spielmechaniken aus Spielen extrahieren, in einen spielfremden Kontext implementieren und dann gucken, wie man das Potenzial steigern kann. Und Klaus, du machst ja viel, du arbeitest viel mit Unternehmen zusammen, berätst sie, entwickelst Marketingmethoden. Wie schätzt du das Potenzial von Gamification ein? Ist das für jeden was?
Also ich glaube, wenn man sehr, sehr wief ist und tatsächlich mal lange drüber nachdenkt, kannst du sehr, sehr viele Sachen auf jeden Fall spielerisch einbetten. Vielleicht ist ein gutes Beispiel sowas wie derzeit heiß in der Diskussion ist, die Corona-App. Wenn du dir die anschaust, diese Corona-App ist im Prinzip erstmal eine wahrscheinlich programmiertechnisch sehr intelligent aufgebaute Software, weil sie eben tatsächlich Daten offensichtlich nicht einfach so hergibt. Es ist offensichtlich eine relativ sichere App. Es hat einen offenen Code und so weiter. Aber es hat halt noch nicht so einen wahnsinnig spielerischen Charakter und viele Menschen sind nicht bereit, das draufzunehmen auf ihr Smartphone, weil sie sagen, naja, man weiß es nicht und Bluetooth ist offen und überhaupt, wer hat dann die Daten? Obwohl es wahrscheinlich bei dieser App ziemlich unwahrscheinlich ist, dass man irgendwann mal deine persönlichen Daten tatsächlich klauen könnte oder irgendwie zusammenbringen könnte. Wenn du jetzt mal eine andere Plattform anschaust, beispielsweise sowas wie Facebook. Bei Facebook ist ganz, ganz viel Gamification gelaufen. Die Leute geben unfassbar gerne tatsächlich ihre Daten her. Und das ist deswegen erstaunlich, weil wir wissen, dass Facebook eben nicht so ist, wie es ganz am Anfang so erschien, dass es irgendwie eine tolle Sache ist, dass man sich verknüpfen kann und eine soziale Plattform, wo man auch mal Leute kennenlernt, die man früher mal gekannt hat und jetzt kann man die wieder kontaktieren und es ist alles sozial und schön und wir kommen alle zusammen und sind endlich wieder kommunikativ, sondern wir wissen, dass es ein extrem brutal kommerziell aufgestelltes Unternehmen im Prinzip ist. Also da geht es um kommerzielle Interessen und das ist erstmal überhaupt nichts Schlimmes, überhaupt nichts Problematisches, aber es ist tatsächlich so, der Anschein, der eben geweckt wird, dass es um Austausch von persönlichen Informationen geht, ist eben dann schon problematisch, wenn man weiß, dass die Daten eben verkauft werden und so weiter. Aber das Irre ist, obwohl wir das wissen, mittlerweile ist tatsächlich, ich glaube, praktisch jedem bewusst, dass wir Google benutzen, dass wir Facebook benutzen, dass wir WhatsApp benutzen, weil natürlich ein kommerzielles Interesse dahinter ist. Und trotzdem geben die Leute unglaublich willfährig ihre Informationen dar. Sie zeigen alles Mögliche, was sie niemals sonst ausplaudern würden. Und wenn man sich jetzt einfach mal das interessante Gedankenexperiment zu eigen machen würde, dass man sagt, naja, überlegen wir mal, Facebook wäre jetzt beispielsweise der deutsche Staat. Und der deutsche Staat wollte jetzt wissen, wo du wohnst, welche Freunde du hast, würde einfach sagen, du hör mal zu, es ist praktisch, wenn du mir einfach Zugriff gibst auf deine ganzen Kontakte oder einen Kalender, dann kann ich nämlich das ein bisschen für dich selbst managen und kann auch mal schauen, wer zu dir passt und so weiter. Überlegt euch das mal, was dann passieren würde. Das wäre natürlich die Hölle los. Aber durch diesen spielerischen Kontext schafft man es tatsächlich, dass die Leute diese Daten hergeben, sich gut fühlen und so weiter und so fort. Und ich sehe das jetzt durchaus sehr kritisch, aber ich will einfach mal sagen, wie verrückt das eigentlich ist, wie weit man gehen kann. Und das würde ich jetzt persönlich nicht für gut heißen, wenn man so eine Beratung für ein Unternehmen hätte, dass man tatsächlich so weit geht. Aber trotzdem, man kann schon sehen, dass man selbst Sachen, da geht es bis hin zur sexuellen Orientierung, die eben tatsächlich offengelegt werden, die man sonst niemals kriegen würde.
Hier sieht man ja auch wunderbar die schiere Macht von Gamification. Denn das, was Klaus angesprochen hat, mit dass Facebook gamifiziert sei, beruht eigentlich ja nur auf diesem einfachen Mechanismus des Likens. So, und das sieht man auch wunderbar bei Twitter. Twitter ist, denke ich mal, nochmal ein Zacken schärfer. Ich finde es noch gamifizierter als Facebook, weil du dir direkt das Feedback abholen kannst in puncto Likes, Retweets, Faves auf Twitter, auf Instagram auch Likes. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Gamification, nämlich Gamification, wenn es gut gemacht wird, wenn sie gut gemacht wird, guckt sich den Kontext an, in dem sie funktionieren soll, und guckt sich dann in einem sehr, sehr sorgfältigen Designprozess an, okay, gut, wo docken wir an? Also Gamification darf man sich nicht vorstellen, dass man einfach so dieses Modul Gamification hat und das wirft man dann einfach auf das Produkt und hofft, irgendwas bleibt dran kleben, sondern nein, es wird eingearbeitet, es wird eingeworben, woben in diesen Kontext. Und jetzt sagt man, okay, gut, warum benutzen Leute Facebook oder warum benutzen Leute Twitter? Okay, ihr Bedürfnis ist anscheinend, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Und das Bedürfnis ist vielleicht auch, soziale Anerkennung zu bekommen. So, okay, was machen wir? Wir quantifizieren diese Anerkennung in einer Art und Weise, wie sie im echten Leben eigentlich nicht möglich ist. Stellt euch vor, ihr wart im Urlaub und es war ganz toll, ihr trefft jemanden und es gibt ja zum Glück nicht mehr diese groß angelegten Dia-Schau-Vorträge. Also mein Vater erzählte mir immer voller Horror, dass er sich da durch 600 Dias Alpenpanorama seines Großvaters quälen musste. Aber die gibt es ja nicht mehr. Das bedeutet, man trifft sich mit jemandem, erzählt vom Urlaub und dann hört man vielleicht sowas wie, ja, das ist ja toll, das ist ja, war ja cool, ich bin ja total neidisch. So, das sind vielleicht 2, 3, 5 Rückmeldungen sein. Das ist natürlich in keiner Art und Weise vergleichbar mit 100, 200 Likes, die ich auf Facebook oder auf Twitter bekommen kann. Oder auch, wenn ich meine Meinung kundtue, wenn man nicht gerade einen eigenen Podcast hat, dann hören einem wenig Leute zu. Grundsätzlich, vergleichsweise natürlich. Twitter, Social Media, Jodel, was auch immer es gibt, ermöglicht die Reichweite enorm zu steigern und diese Anerkennung zu quantifizieren und damit eben zu gamifizieren.
Ich würde das ein bisschen pessimistischer sehen. Ich glaube, also es gibt so einen schönen Beitrag von Ian Bogost, Why Gamification is Bullshit. Der ist jetzt gerade mal 9 Jahre alt, die Idee, und daran sieht man vielleicht auch, in was für einer kurzlebigen Wissenschaft wir hier sind oder wie neu das eigentlich alles ist unter diesem Stichwort Gamification. Und der bedient sich da eben einem Begriff von Harry Frankfurt, der sagt, Bullshit, das ist letztlich ein Fachbegriff. Bullshit ist nicht ein Schmähwort, sondern Bullshit ist in seiner Terminologie ein Fachbegriff, dass sich etwas total Übertriebenes, Absurdes nehme, um Leute unter Druck zu setzen oder vor allem, um meine eigentlichen Absichten zu verschleiern. Und ich denke, bei Facebook sind wir eher in diesem Bereich. Die Leute gehen auf Facebook, weil sie ein Bedürfnis nach Bestätigung haben, weil sie vielleicht auch neugierig sind, weil sie in das Leben anderer Menschen blicken wollen. Also eigentlich erstmal keine moralisch so hochstehenden Ziele. Und Gamification ist dann die Chance, das zu verschleiern. Also sich gut zu fühlen, weil man ja wie ein soziales Spiel spielt, und gleichzeitig auch zu verschleiern, dass ich dabei ja eigentlich alle meine Daten an ein Unternehmen preisgebe, das sich im Zweifelsfall nicht so sehr um europäisches oder deutsches Datenschutzrecht kümmert. Das heißt, Gamification ist hier nicht die treibende Kraft, sondern die verschleiernde Kraft. Und das macht sie auch so gefährlich, weil ich brauche keine Spielanreize, um auf Facebook zu gehen. Die Leute gehen dahin, weil sie eben zum Beispiel sehen wollen, was ihr Nachbar gerade macht oder wo die Verwandtschaft, die ich nicht ausstehen kann, gerade im Urlaub ist. Und dass das Ganze auch für mich selber als positiver oder als moralisch unproblematischer erlebt wird, da kommt dann die Gamification ins Spiel.
Ich würde aber Bogost Text, ich würde ihn ein bisschen anders interpretieren. Also Facebook ist jetzt, weil das Gamification-Element relativ schwach ist, ja, du hast recht, man geht auch inzwischen nicht mehr aus den gleichen Gründen zu Facebook, wie es vor 10 Jahren war, als es eingeführt wurde. Aber vielleicht, vielleicht nimmt man sowas wie Twitter oder so, was ja, wie gesagt, stärker gamifiziert ist. Burgos sagte im Grunde genommen in seinem Text, okay, Gamification ist Bullshit, weil ganz viele Leute kommen einfach vorbei und sagen sowas wie hier, wir hauen einfach ein paar Punkte drauf und hier, ich erkläre euch, wie man euer Produkt, oder irgendwelche Berater sagen, ich erkläre euch, wie man euer Produkt jetzt viel besser macht, viel, ja, dass die Leute es mehr nutzen, aber eigentlich gehen sie gar nicht in diesen tiefen Designprozess rein. Ich würde aber sagen, weil wir eben hier um dieses menschliche Bedürfnis nach Anerkennung und damit eben auch nach quantifizierter Anerkennung streben oder darüber sprechen, ist es hier eigentlich hervorragende Gamification. Es ist Bullshit-Gamification für alle, die es nutzen, weil es ein hoch, ja, fast schon süchtig machendes Produkt ist. Aber aus der Perspektive von Twitter und Facebook ist es eigentlich genial, was sie machen.
Naja, das ist, glaube ich, keine Frage. Das ist ja genau das Bullshit. Genau. Also wir würden wahrscheinlich genau hier, also die, für mich sind zwei Sachen hier besonders problematisch. Das eine ist tatsächlich, ist die reine Tatsache, dass es eben beispielsweise, wenn du hier dich preisgibst, dass es eben nicht so ist wie in einer persönlichen Beziehung, in einer freundschaftlichen Beziehung. Das sind zwar auch Friends oder Freunde oder wie auch immer Follower, die werden so bezeichnet, aber die sind eben kein soziales Netzwerk, die dich auffangen. Unbedingt, sondern da geht es eigentlich um was ganz anderes. Das heißt, da gibt es nicht irgendeine psychologische Größe, die dich freundschaftlich in den Arm nimmt. Und die zweite Sache ist Exploitation. Und es führt eben dazu, dass Menschen sich tatsächlich genötigt fühlen, tatsächlich aus ihrem persönlichen Leben etwas auszuplaudern, sich selbst zu zeigen in irgendwelchen Extremsituationen. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele Probleme mittlerweile, also dass tatsächlich Personen sich in Facebook irgendwie zeigen und dann plötzlich ihren Job verlieren. Also es ist die Realität ist halt jetzt schon angekommen bei diesen Leuten, die eben sehr, sehr viel diese Gamification über zum Beispiel Follower, über Likes und so weiter gegangen sind und plötzlich merken, naja, aber es hat eine Implikation. Wenn ich mich hier eben dauernd volltrunken zeige und es gefällt zwar ganz vielen und es gefallen, das ist eben das Wichtige. Ein Like ist nicht Liking. Das ist so ein gigantisches Problem, was wir auch haben. Das heißt nicht, dass da Leute sind und sagen, Mensch, das ist aber toll, was der Niklas gesagt hat, sondern die liken das, damit das andere sich auch anschauen und sagen, Mensch, schau dir das mal an, was für eine kaputte Gestalt. Ja, zum Beispiel. Und das ist Exploitation im schlimmsten Falle. So eben wie vielleicht konkreten Sender zu nennen, aber einer der Privatsender, die auch 3 Buchstaben haben und mit R anfangen, die eben Sendungen haben, die beispielsweise einfach Personen zeigen, die, was weiß ich, auswandern. Ja, und einfach kein Konzept haben davon, was es bedeutet, nach Spanien auszuwandern, dass man zum Beispiel Spanisch relativ vorteilhaft dann einsetzen könnte, wenn man es könnte, aber eben relativ problematisch, wenn man es nicht kann. Und die dann einfach auflaufen lassen. Ja, das ist Exploitation. Und die Leute merken es eben auch gar nicht, weil sie eben dafür auch Geld kriegen, weil sie Credits kriegen, weil sie Likes kriegen, aber nicht Likings.
Definitiv. Ich will das auch überhaupt gar nicht verteidigen und sagen, dass das irgendwie gut ist. Ich sage nur, aus der Perspektive der Leute, die mit diesem Produkt Geld verdienen wollen, ist es geniale Gamification, weil das jetzt erstmal neutral gesehen ist. Es gibt dann meiner Meinung nach noch schlechte Gamification und damit beziehe ich mich jetzt nicht auf eine moralische Wertung, weil ich sage jetzt mal, bei Twitter, Facebook handelt es sich um moralisch falsche Gamification, aber es ist gute Gamification in dem Sinne, dass sie das erreicht, was sie erreichen soll. Dann gibt es meiner Meinung nach, und so verstehe ich eher den Text von Burgos, aber ich denke, da sind beide Lesarten vollkommen nachvollziehbar und können auch wunderbar parallel existieren, dass es eben noch schlechte Gamification gibt, dass man einfach sagt, so, ja, okay, gut, wir haben jetzt ein Produkt, das müssen wir mehr verkaufen. Ja, was machen wir? Ja, hier gamifizieren wir das. Wir machen hier das beste Beispiel. Also deshalb heißt es auch Pointification. Wir hauen Punkte rauf und wir machen eine Rangliste und das wird dann Leute motivieren. Aber das ist eben Gamification nicht. Gamification ist ja, wenn sie zumindest aus Designperspektive richtig gemacht wird, eben diese tiefgreifende Analyse des Produkts, der motivationalen Hintergründe dahinter. Und dann fragt man sich, okay, wie schaffe ich es, Spielmechanismen zu nehmen? Welche Spielmechanismen sind überhaupt geeignet und in dieses Produkt zu implementieren? Und da kann man wunderbar, und darauf bezieht sich ja auch Deterding, nochmal die Selbstbestimmungstheorie anführen, über die wir ja schon gesprochen haben, ganz viel in diesem Kontext. Also das menschliche Bedürfnis nach Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit. Wenn man es irgendwie schafft, diese Bedürfnisse zu befriedigen, auf welche Art und Weise auch immer, wird wahrscheinlich eine hohe intrinsische Motivation, dieses Produkt zu verwenden, sei es jetzt das Fitnessarmband oder sei es Facebook oder Twitter, zufolge sein oder die Folge sein. Und das meine ich eben mit guter Gamification, die natürlich enorm missbraucht werden kann und katastrophale Folgen haben kann, je nach Perspektive. Ne? Weil wenn ich ein Manager bin von so einem Projekt und ich kriege meinen Bonus jedes Jahr in ordentlicher Höhe ausgezahlt, sage ich, habe ich gut gemacht. Aber sprechen wir nicht nur von moralisch schlechter Gamification, sondern sprechen wir vielleicht mal von guter Gamification, also welche, die sowohl gut designt ist, als auch am Ende ein gutes Resultat erzielt hat. Habt ihr da ein Beispiel? Vielleicht fällt euch ja spontan was ein.
Also erstmal muss man, glaube ich, klar sagen, moralisch problematische Gamification ist vor allem einfach dann, wenn die Motivation dazu eben eine moralisch defizitäre ist. Wie die Gamification tatsächlich aussieht, das ist dann nochmal eine andere. Und die Motivation ist vor allem, wenn dein Hauptinteresse ist, dass du damit Geld machen willst, ohne die Werte, die du angeblich verkaufst. Also nehmen wir mal an, dir wird Performance oder Kompetenz zugeschrieben. Also du bist beispielsweise bei einem Hotelportal und nach 10 Buchungen bist du dann plötzlich ein Expert. Du wirst als Expert genannt. Und danach bist du ein Super-Expert, ein World-Leading-Expert oder irgend sowas. Und solche Dinge gibt's tatsächlich. Dann ist das alleine schon von der Titulierung meines Erachtens schon moralisch problematisch, weil eben Leuten suggeriert wird, dass sie tatsächlich Kompetenz haben, nur deswegen, weil sie eben mehr gebucht haben. Deswegen bist du nicht wirklich ein Experte in diesem Bereich. Noch problematischer ist es aber, wenn du das eiskalt einfach nutzt, damit einfach Leute an dir dranbleiben, ohne dass du irgendwas damit wirklich verbindest, dass du irgendwo die Leute tatsächlich auffängst, dass du den Leuten wirklich klar machst, wenn sie beispielsweise engere Kunden sind, dass sie auch einen besseren Service kriegen und so weiter, wenn das sozusagen alles nur Fassade ist. Aber die Gamification selber, das ist eben das, was du ja auch gerade gesagt hast, die muss man unbedingt trennen davon, ob die gut gemacht ist, hat nichts damit zu tun, ob es moralisch oder nicht ist. Aber wenn eben das gut gemacht ist und dann auch noch moralisch defizitär, dann ist es eben besonders problematisch. So würde ich sagen.
Ja, aber vielleicht trotzdem nochmal die Frage, gut gemachte Gamification mit einem moralisch guten Outcome. Fällt euch da irgendwie was ein?
Also mir fallen jetzt viele Dinge ein, die ich jetzt zwar nicht konkret benennen kann, aber das ist ja was Pädagogen und Lehrer seit wahrscheinlich Jahrhunderten machen, dass sie spielerische Elemente in der Didaktik einbauen, um Schülerinnen und Schüler zum Lernen zu motivieren, bei der Stange zu halten. Das heißt, auch wenn die akademische Diskussion unter diesem Begriff jetzt gerade mal 20 Jahre, wenn es hochkommt, alt ist, ist eigentlich Gamification etwas, was es schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gibt. Und ich denke, jeder von uns erinnert sich vielleicht an einen Lehrer oder eine Lehrerin, die ihren Unterricht auf eine besonders gute Art gestaltet hat. Und wenn sie das getan hat, waren da bestimmt Spielelemente, Wettbewerbselemente, kooperative Elemente, die Leute dazu animiert haben, eben nicht einfach nur irgendwas stur reinzubüffeln, sondern auch in der Gruppe, im Klassenverband gemeinsam weiterzuentwickeln. Also eigentlich müssten wir jetzt Lehrerinnen und Lehrer fragen, Sozialpädagogen, die das wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten machen Und jeder von uns kann sich da an was erinnern, ohne das jetzt vielleicht ganz konkret noch mit dem Namen des, der Lehrkraft verknüpfen zu können. Er weiß, naja, in der Grundschule, da hatte ich einen, der sah so und so aus. Und da haben wir dann immer wettbewerbsartig uns in Teams gebildet. Und am Schluss gab es aber trotzdem wieder ein Event, was alle zusammengebracht hat. Das war im Prinzip auch Gamification. Früher hat er mal halt gesagt, gute Didaktik.
Genau, also gute, ja. Gute Didaktikerinnen und Didaktiker, die wären auf jeden Fall zu nennen. Praktisch alles, aber was tatsächlich im spielerischen Umgang bei Kindern zu sehen ist und wo sowas tatsächlich genutzt wird, um beispielsweise auch sowas wie naturwissenschaftliche Inhalte zu verständlich zu machen und dann einfach Schwerkraft beispielsweise, ich meine, du kannst Schwerkraft erklären durch Formeln, durch eine höhere Physik, du kannst das sehr, sehr komplex gestalten oder du kannst halt einfach mal Fallversuche machen. Du kannst zum Beispiel mal zeigen, dass und sowas muss ich dazu sagen, das ist ja nicht unbedingt nur der Schulkontext, sondern das ist eben das, was man spielerisch eben tatsächlich erlernt, dass man mal eine schwere Kugel nimmt, eine leichte Kugel, eine Feder und so weiter, dass man plötzlich merkt, dass es eben einerseits die Schwerkraft gibt, aber dann gibt es auch Luftwiderstand. Ja? Und so kann man das systematisch im Prinzip erlernen. Und das Verrückte ist ja gerade bei diesem, das denke ich eben immer beim analogen Spielen, ist so wahnsinnig wichtig, dass wir gar nicht verstehen oder noch gar nicht richtig realisiert haben, wie wertvoll das ist, weil wir eben jetzt die ganze Zeit immer von den Vorteilen von digitalem Lernen tatsächlich sprechen und da gibt es riesige Vorteile, ist überhaupt keine Frage. Das wäre nämlich das nächste Beispiel dann sowas wie Sprachenlernen, das, auf das ich gleich eingehen will. Aber wenn wir jetzt einfach mal analoge Spielen nehmen, also mit Sand zum Beispiel spielen und damit Schwerkraft zu verstehen, ja, damit sowas wie Festigkeit von Materialien zu verstehen, sowas wie Kooperation zu verstehen. Und das sind alle spielerische Elemente, weil danach entstehen Gestalten, zum Beispiel eine Burg. Ja? Und natürlich kann man immer sagen, ja, das ist doch eigentlich, das ist doch kindisch, irgendwie Burgen zu bauen. Aber zum Schluss merken wir, wir haben danach wahnsinnig viel verstanden. Es ging gar nicht um die Burg nur, sondern auch um die Beherrschung der Materialität beispielsweise. Und jetzt eben das zweite Beispiel, was ich auf jeden Fall anführen würde, was zwar auch nicht immer nur hehre Absichten hat, weil auch kommerzielle Interessen dahinter sind. Aber wie schon gesagt, kommerzielle Interessen sind ja erstmal was überhaupt nicht Schlechtes. Warum sollte denn eine Firma nicht gute Produkte schaffen und damit Geld verdienen wollen? Das würde ja im Prinzip den ganzen Anreiz einer Firma zunichte machen. Und ich denke jetzt einfach an Softwareprodukte, gute Softwareprodukte, die zum Beispiel Sprache lernen, ja, oder lehren in dem Fall. Und die tatsächlich unglaublich viel Spaß machen, wo plötzlich Leute anfangen, wieder Sprachen zu lernen, obwohl sie immer gesagt haben, das war furchtbar in der Schule, weil eben dort ganz oft vielleicht die spielerischen Elemente deutlich gefehlt haben, wo man zum Beispiel auch nicht richtig in die Sprachpraxis reingekommen sind. Das ist ja eine fatale Sache, dass sehr, sehr viele Länder sehr lange dran festgehalten haben, sehr theoretisch Sprachen zu lehren, so wie früher eben Latein zum Beispiel auch gelehrt worden ist und entsprechend oftmals leider viel zu uninteressant den Leuten erschienen, weil es irgendwie nicht richtig Spaß gemacht hat, weil man sich irgendwie nicht erproben konnte. Aber jetzt hast du plötzlich diese Softwareplattformen und kriegst sofort eine Rückmeldung. Du kriegst eine Rückmeldung, ob du gut aussprichst. Du kriegst plötzlich rein ein adaptives System, das auf dich eingegangen wird, auf deinen Lernfortschritt. Das ist natürlich letztendlich eine maschinelle Intelligenz, die dahinter steckt, aber trotzdem sehr, sehr beeindruckend, wie es läuft. Und du siehst ja, der Erfolg von diesen Systemen ist enorm. Ja.
Nochmal kurz zur Didaktik zurück. Da zeigt man sich nämlich auch so ein super Beispiel, wie man schlechte Gamification machen kann. Es gibt einen relativ stark und gut abgesicherten Effekt in der Psychologie, der nennt sich Korrumpierungseffekt oder auf Englisch Over-Justification-Effekt. Was ist dieser Effekt? Im Grunde genommen besagt er, wenn wir eine eigentlich intrinsisch motivierte Tätigkeit belohnen, sinkt die intrinsische Motivation. Da gibt es noch verschiedene Einschränkungen, je nachdem, wofür die Belohnung gegeben wird, aber das soll erstmal hier reichen. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel ein Kind haben, was total gerne malt und es malt und es malt und es malt und ich komme dann plötzlich an und sage, hey, du malst ja total schön, hier hast du einen Schokoriegel. jetzt sehr einfach dargestellt, dann wird die intrinsische Motivation zum Malen sinken. So, was bedeutet das? Wir möchten ja eigentlich, dass Lernen intrinsisch motiviert ist. Wir möchten ja, dass das Kind in der Schule von sich aus sagt, ich lerne gerne, ich mache das nicht aufgrund guter Noten, sondern ich mache das, weil es mir persönlich Spaß macht. So, jetzt ist natürlich die einfachste Möglichkeit, Gamification in den Didaktikunterricht reinzubringen, zu sagen, okay, bildet Gruppen, macht einen Wettbewerb und der Gewinner kriegt einen Schokoriegel. So, das ist schlechte Gamification. Genauso wie es schlechte Gamification ist, zu sagen, Leute, wir sind hier in der Fabrikhalle und der am Ende der Schicht am meisten Teile gefertigt hat, kriegt einen Bonus oder so. Das ist nicht das, worauf es ankommt, wenn wir intrinsische Motivation fördern wollen, was wir möchten. Sondern, wie Klaus schon gesagt hat, man muss ein bisschen weiterdenken. Man kann zum Beispiel einfach sagen, okay, wir möchten Schwerkraft erforschen oder wir möchten zum Beispiel vermitteln Stabilität aufgrund von Belastung. So, dann gibt man den Kindern eine Aufgabe, hey, baut doch mal ein Haus, eine Hütte auf dieser Unterlage, die man dann bewegen kann, aus verschiedenen Materialien. So, das ist auch ein spielerischer Kontext. Das ist nicht das, was wir normalerweise unter Spielen verstehen, wenn es uns direkt in den Sinn kommt, weil wir vielleicht einfach spielen und besonders als Erwachsenes spielen in einem sehr, sehr engen Rahmen sehen. Aber es ist ein spielerischer Kontext. Hier wird durch Spielmechanismen, verschiedene Materialien, eine Aufgabe, ein Ziel, wird so etwas wie Belastbarkeit von Materialien vermittelt. Vollkommen ohne Belohnung, irgendwelche Ranglisten oder was weiß ich. Also, nochmal, Gamification, und vielleicht hören Leute zu, die das im Unternehmenskontext kennen oder selbst anwenden, ist nicht einfach nur, ich nehme Punkte und klatsche die auf mein Produkt oder meine Tätigkeit rauf, sondern es ist so, so viel mehr. Es gibt so, so viele verschiedene Spielmechaniken, die man nutzen kann, dass es eigentlich schon von einer unglaublichen Faulheit zeugt, wenn man sich nur auf Ranglisten und Punkte verlässt.
Genau.
Oder vielleicht Abzeichen.
Wobei, man muss jetzt ein bisschen einschränkend sagen, mit einem Beispiel des Kindes, was gerne malt. Richtig problematisch wird es eigentlich erst in der nächsten Stufe. Also ab und zu mal eine Gratifikation, das ist durchaus was Positives. Problematisch ist ja, wenn du sagst, wenn du schön malst, dann werde ich dir hier immer Geld geben. Immer Geld geben. Das ist so. Also wenn, dann ganz sicher. Dann könnte es dazu kommen, muss es aber auch nicht unbedingt natürlich, aber das ist sozusagen ein Paradebeispiel, wo es tatsächlich dann irgendwann in eine extrinsische Motivation führen könnte und dann irgendwann tatsächlich die Lust vergeht. Aber eigentlich ab und zu mal auch in so einem Gruppenkontext, dass man sagt, okay, derjenige, der das am besten jetzt erklären kann, wie das funktioniert und ein tolles Experiment, der kriegt eine Gratifikation. Das kann der schon kriegen, vor allem dann, wenn es ja nicht darum geht, jetzt tatsächlich das zu machen für diesen Preis, sondern tatsächlich eine Kompetenz zu erwerben. Also die Kinder in diesen Beispielen, die du genannt hast, die haben ja tatsächlich eine Kompetenz erworben, wenn sie beispielsweise immer wieder toll malen oder toll was erklären können. Du darfst es halt nur nicht koppeln an dass es tatsächlich kontingent ist, dass du wirklich immer, wenn du schön malst oder wenn du das gut erklärst, dann kriegst du das, dann wird es richtig problematisch.
Das ist ja auch nicht unbedingt der Standardfall für Gamification, weil wenn ich Leute habe, die intrinsisch motiviert sind, warum sollte ich dann noch versuchen, diese Motivation zu steigern? Ich habe ja oft eher den Kontext, dass Leute nicht motiviert sind, im Arbeitsleben zum Beispiel, also vor allem eben nicht intrinsisch motiviert sind. Und da kann ich dann auch erstmal nicht viel an intrinsischer Motivation kaputt machen. Das heißt, ich versuche eben erstmal extrinsisch über äußere Auslöser, wie zum Beispiel Gamification, die Leute überhaupt wieder zu was zu motivieren. Und dieser Korrumpierungseffekt ist dann eigentlich da nicht so die Gefahr, die droht.
Na, es ist natürlich die Frage, was ich, wenn ich jetzt Verantwortlicher bin, welches Bild ich jetzt von der Tätigkeit habe. Und ich denke, wenn da nicht richtig durchdacht wird, wenn da nicht richtig designt wird, dann läuft man eben schon Gefahr, so als Nebeneffekte Korrumpierungseffekte hervorzurufen, obwohl man eigentlich was ganz anderes wollte, weil man vielleicht einfach ein falsches Bild davon hat, wie die Motivation im Unternehmen zum Beispiel oder in der Tätigkeit verteilt ist. Aber ansonsten natürlich, du hast recht, das ist ja auch Bestandteil von der Theorie von Deasy und Ryan, dass es eben am Anfang schon über Anreize gehen kann und dann sich ein Prozess entwickelt von der extrinsischen Motivation oder von der A-Motivation, also von überhaupt keiner Motivation hin zur intrinsischen Motivation. Aber das spricht ja schon wieder für diesen bewussten Designprozess. Denn was am Anfang vielleicht genügt, um Motivation auszulösen, um auch vielleicht ein bisschen intrinsische Motivation auszulösen, bedeutet eben nicht, dass es auch nach 2-3 Wochen immer noch den gleichen Effekt hat. Sondern da kann die Kurve sicherlich auch anders verlaufen. Also da gibt es auch eine wunderbare Studie, da hat man Menschen eine sehr, sehr langweilige Tätigkeit ausführen lassen. Ich glaube, Zahlen zählen, also einfach zählen oder es war wirklich unfassbar langweilig. Und danach hat man den Leuten Geld gegeben und hat gesagt, okay, die eine Gruppe hat, ich glaube, $1 bekommen und die andere Gruppe hat $5 bekommen, also einen wesentlich höheren Betrag. Und dann hat man sie gefragt, wie viel Spaß hat dir die Tätigkeit gemacht? So, die Leute, die $5 bekommen haben, haben gesagt, so, das war total scheiße. Das war richtig langweilig. Die Leute, die $1 bekommen haben, haben gesagt, es war total cool, hat mir total Spaß gemacht. Warum? Naja, was wir hier sehen, ist eine Rechtfertigung vor einem selbst. Wir haben diese langweilige Tätigkeit gemacht und kriegen gerade mal $1 oder 1 Euro dafür. Es muss uns Spaß gemacht haben, sonst hätten wir das nicht gemacht. Die Leute, die mehr Geld bekommen haben, hatten eine wunderbare Rechtfertigung, das zu machen. Weil sie gesagt haben, naja, ich habe es ja des Geldes wegen gemacht. So, hier sieht man, wie man Spaß sozusagen heraufbeschwören kann durch eine Belohnung oder es zumindest starten kann. Allerdings, dann wie Klaus gesagt hat, wenn ich immer die Belohnung bekomme, dann passiert es eben auch sehr schnell, dass selbst $1 oder $1, dass man sagt, so, naja, ich mache das ja nur wegen des Geldes, ist zwar wenig, aber naja, wenigstens kriege ich es immer. Also hier auch wieder, man muss eben ganz, ganz vorsichtig sein, um irgendwie nicht ja, da zu übersteuern.
Zumal das natürlich ethisch hochproblematisch ist, die Leute schlecht zu bezahlen und dann mit irgendwelchen Gamification-Mitteln. Und das ist auch eine Diskussion, da habe ich mich vor einiger Zeit mal sehr lange mit einer Kollegin auch drüber unterhalten, dass das sowieso so ein ganz komischer Gedanke ist, der, weiß nicht, ob das aus Amerika kam oder dass sowas Spaß machen muss. Also wer sagt denn, dass Lernen Spaß machen muss? Wer sagt denn, dass Arbeit Spaß machen muss? Muss es nicht? Das ist ja eine völlige Illusion, dass wir immer meinen, alles, was wir tun, mit Spaß aufladen zu müssen. Lernen ist manchmal ziemlich ätzend, Arbeit ist auch manchmal ziemlich ätzend. Ja, hey, dafür werden wir dann auch wiederum bezahlt. Allein dieser Gedanke, alles mit diesem Fun-Aspekt zu verpacken, um die Leute da zu motivieren, ist, finde ich, schon rein vom Menschenbild ein Irrglaube. Das kann nicht unser Anspruch sein, dass Lernen zum Beispiel immer Spaß macht. Dann dürften wir ganz viele Kurse an der Uni nicht mehr geben, weil Statistik macht manchmal keinen Spaß, Software Engineering macht manchmal keinen Spaß, aber ich muss es halt lernen, wenn ich in diesem Fach einen Abschluss will, so einfach ist.
Ja, und es ist, ich glaube, es ist ein bisschen komplexer noch. Also ganz so einfach ist es natürlich nicht, dass man einfach Sachen lehrt, obwohl sie einfach ziemlich langweilig vielleicht sind, wie du gerade sagst, oder einfach nicht Spaß machen oder einfach aufwendig sind, sondern man kann ja klar machen, hör mal zu, ja, das mag schon sein, dass das eine gewisse Durststrecke ist, aber das Ziel, was du damit erreichen kannst, weil das brauchst du eben als Handwerkszeug, wie man es früher gesagt hat, das ist eben so, das kann dir wahnsinnig was bringen. Und das heißt das nicht unbedingt ein Spaß, genau, das muss nicht ein Spaß sein, aber es kann dir Erfüllung geben beispielsweise. Und Erfüllung ist auf jeden Fall was Positives. Aber ich bin völlig bei dir, diese Idee, dass alles Spaß machen muss und dass es eigentlich immer nur um Fun und um einfach dieses Glücklichsein im Sinne von so einem kurzfristigen, sondern es muss eigentlich so eine Erfüllung geben und die kann eben manchmal, kann das eben auch beim Gamification sein, aber dass man das als das Primat setzt, wäre absolut problematisch.
Genau, eine Erfüllung, Bedeutung, das sind eben die Dinge, die wir gerade auch im Studio manchmal, ja, nach vielen Jahren vielleicht auch erst bemerken und das ist dann keine Frage der Gamification. Das kann ich nicht mit Spaß aufladen. Entweder ich schaff's die Bedeutung aus dem Fach heraus, den Menschen über die Zeit zu vermitteln oder nicht, aber wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich mit Spielen nicht das jetzt gerade noch zu Wege bringen, dann läuft irgendwas anderes falsch.
Aber ist das nicht eigentlich eine verquere Sichtweise auf das Thema Spielen? So, ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass Spielen nicht unbedingt Spaß machen muss. So, es kann auch very, very serious sein. Serious Gaming ist da das Stichwort. Also, ich kann auch ein Spiel über, weiß ich nicht, die Flucht aus dem Kriegsgebiet spielen. Das ist jetzt nicht besonders lustig. Und intrinsische Motivation, wie ihr schon gesagt habt, ist ja eben nicht Spaß. Das muss man, glaube ich, ganz einfach trennen. Intrinsische Motivation kommt sicherlich öfter vor bei Tätigkeiten, die einem auch Spaß machen. Aber wenn man jetzt irgendwie ein anderes Ziel verfolgt, Erfüllung zu bekommen, was weiß ich, dann steht Spaß da nicht unbedingt an der Stelle. Und das ist dann auch wieder, zeigt ja auch wieder ein bisschen einerseits, dass das Bild von Spielen in der, ja, im sozialen Miteinander vielleicht ein bisschen fehlgeleitet wird, aber jetzt dann natürlich auch, wenn ich jetzt einfach ein Unternehmensberater wäre, der vielleicht 2, 3 Bücher dazu gelesen hat und jetzt nicht so die Expertise habe und ich komme dann hin und sage so, hey Leute, ich mache eure Arbeit total lustig, du bist, weiß ich nicht, du bist Notfallsanitäter, ich mache das total lustig, das macht dann total Spaß und dann kann dir die Person auch wegsterben, aber Hauptsache du hast Spaß dabei. Das zeigt ja eben wieder, dass dieser Designprozess nicht stattgefunden hat.
Aber Gamification arbeitet schon über Freude. Also intrinsische Motivation kann ich auch über andere Arten und nicht nur über Gamification erzählen, aber Gamification ohne Freude wäre die Frage, ob das noch Gamification ist. Also davon lebt ja Spiel eigentlich. Das ist ja die motivationale Kraft, dass ich Dinge mit Freude tue. Also oder fällt dir ein Beispiel ein für ein Gamification, die nicht über Freude am Spiel arbeitet?
Naja, wenn wir jetzt rein von der Definition her gehen, von Deterding, da wird ja Fun nicht erwähnt. Ich müsste jetzt überlegen, ob mir jetzt was einfällt, wo es wirklich komplett ohne Spaß stattfindet. Also mir fallen auf jeden Fall Spiele ein, hauptsächlich Computerspiele, die nicht unbedingt Spaß machen sollen, beziehungsweise der Vordergrund steht. Im Vordergrund steht nicht unbedingt Spaß.
Es kann auf jeden Fall auch Beherrschung sein. Also Beherrschung und zum Schluss eben das Lösen eines Rätsels. Und natürlich ist da eine positive Komponente dabei. Da ist eine incentivierende Komponente dabei, eine Reward-Komponente. Aber nicht unbedingt nur Fun muss drin sein. Aber auf dem Weg dorthin wird wahrscheinlich sehr, sehr viel relativ einfacher Fun sozusagen zurückgemeldet, damit du überhaupt dahin kommst. Aber es ist definitiv nicht nur denkbar, sondern es gibt natürlich Spiele, Strategiespiele, wo zum Schluss einfach die Beherrschung einer bestimmten Sache, das Besiegen eines schwierigen Gegners und so weiter als Ziel gesetzt ist.
Das schon, aber ob ich die für Gamification so gut anwenden kann, wäre jetzt die Frage. Ne? Das ist
ja
zumindest Risiko, auch unternehmerisch, sowas zu probieren. Ich denke, das kann auch gut schiefgehen, gerade wenn es so langfristig angelegt ist.
Definitiv, dass das Schiefgehen. Vielleicht nehmen wir mal das Beispiel Bonusmeilen beim Fliegen. So, es ist meiner Meinung nach nicht die beste Gamification, aber sie ist effektiv. warum ist es nicht die beste Gamification? Weil du Leute eigentlich dazu bringst, eine extrem stressige Tätigkeit zu tun. Fliegen ist, bis man in der Luft ist, und selbst wenn man in der Luft ist, keine besonders angenehme Art und Weise zu reisen, wenn man nicht gerade Business oder First Class fliegt,
also, würde ich jetzt mal behaupten. Ich muss dazu sagen, wir müssen das wahrscheinlich schon noch deutlich schärfer sehen. Und gerade vor dem Hintergrund dieser ganzen Klimakrise als vielleicht ein wesentliches Element, das uns tatsächlich behindert im Entwickeln von nachhaltigen Beförderungssystemen beziehungsweise auch im überhaupt Denken von neuen Kommunikationsstrategien. Also nehmen wir mal einfach an, es ist ja nicht nur so, dass du Meilen kriegst, du sammelst Meilen bei allen möglichen Unternehmen, sondern du erreichst ja auch bestimmten Status. Ja, also du hast dann den Status als einen frequenten Reisenden, dann von irgendwelchen Senioren und irgendwann wirst du, dann kommen Titel rein, die man normalerweise nur im staatsmännischen Bereich hat. Also und plötzlich kannst du dich rühmen, einen bestimmten Status zu haben. Du kriegst dann vielleicht sogar eine Limousine gestellt, die dich abholt auf dem Rollfeld und so weiter, was dann so die höchste Stufe ist, die man achieven kann. Und jetzt muss man sich das mal überlegen, dass du A, persönlichen Benefit kriegst, weil du persönliche Meilen kriegst, die du persönlich abfeiern kannst oder abfliegen kannst. Und die zweite Sache, dass du einen neuen Status kriegst, dadurch, dass du viel reist, was ja verrückt ist. Also wir müssen, wenn überhaupt, ja über Gamification nachdenken, gegen eine Klimakrise genau andersrum geht. Also dass es sozusagen das Einsparen irgendwie dir was anderes gibt, weil eigentlich kann Reisen ja was ganz Tolles und Schönes sein, aber jetzt wird es nur noch Mittel zum Zweck. Du reist bewusst, du überlegst dir bewusst, dass du irgendwo hinreist, damit du mehr Meilen für dich privat kriegst und einen höheren Status. Das ist im Prinzip perfide. Also ich muss sagen, vor diesem Hintergrund Umweltzerstörung, heute sind neue Fakten rausgekommen, dass auch beispielsweise tatsächlich Umweltrisiken eines der höchsten Sterberisiken überhaupt darstellt in der EU. Das ist Platz 7 immerhin. Es sind insgesamt, ich glaube, es waren 13% Sterberisiko durch Umweltzerstörung. Das ist heftig. Also und das hängt ja alles damit zusammen. Und dann ist es natürlich auch ein Verfeuern von Fossilen und so weiter und so fort. Also diese ganze Debatte. Äußerst problematisch, aber wir sehen wahnsinnig effizient. Also das funktioniert immer noch. Und wenn du tatsächlich mit Leuten sprichst, die mal in diesem System richtig drin sind, nicht wir, die wir sozusagen ja praktisch, ich meine, ich habe auf meinem Meilenkonto praktisch nichts, ja, weil ich einfach viel zu wenig reise, weil ich eben kein Geschäftsmensch bin, der eben dauernd reist, der kann sozusagen nie groß was daraus ziehen, aber jemand, der wirklich jede Woche 2-3 Mal mindestens fliegt, der wird wahrscheinlich irgendwann auch ein richtiges Problem haben, wenn er von diesem Status runterkommt. Überleg mal, du bist erstmal so ein Senator geworden oder vielleicht noch ein Honors oder irgend sowas und plötzlich wird dir dieses Honor genommen und du bist nur noch irgend so ein einfacher Mensch, der da so ganz normal behandelt wird, weil das ist die nächste Sache, dass du auch noch am Schalter prioritär behandelt wirst und so weiter. Also super, super problematisch.
Genau, also da würde ich halt sagen, das ist die Tätigkeit, also natürlich hast du irgendwo immer den Belohnungsaspekt und der kann natürlich auch Spaß machen, weil belohnt werden ist toll, da stehen alle Menschen und auch alle Lebewesen im Grunde genommen drauf. Aber ich sag mal, der Weg dahin ist ziemlich steinig, weil, wie gesagt, Fliegen eigentlich keinen Spaß macht. Es ist sehr stressig.
Das mag aber für andere Leute anders sein.
Aber grundsätzlich, ich sag mal, für das Mittel der Bevölkerung würde ich einfach mal sagen, dass es angenehmere Arten des Reisens gibt, grundsätzlich. Es gibt natürlich da ganz, ganz viele Enthusiasten, aber Fliegen ist ja auch etwas, wo viele Leute Angst vor haben, anders als zum Beispiel vom Zugfahren. Naja, aber wie gesagt, das bedeutet, dieses Sammeln von Punkten, obwohl es effizient ist und auch die Leute also dazu bringt, diese Tätigkeit zu vollführen, ist jetzt nichts unbedingt, was jetzt primär mit Spaß assoziiert ist, sondern eher über sozialen Vergleich, der natürlich auch wiederum Spaß machen kann und Freude machen kann, aber es ist natürlich was vollkommen anderes, als wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit dem Mechanismen, die zum Beispiel die Apple Watch hat, wo es ja darum geht, Ringe zu füllen, um fit zu sein. Also allein schon, dass ich fit, also dass ich laufe oder dass ich mich bewege, setzt ja schon Endorphine im Körper frei als ganz normale physiologische Reaktion. Und ich glaube, wenn ich gestresst am Flughafen von einem Gate zum anderen hetze, habe ich nicht so diese Endorphine. Ein anderes Beispiel, und da haben wir schon in der Folge des ersten Eindrucks drüber gesprochen, ist Tinder zum Beispiel. Tinder hat das Dating-Leben gamifiziert im Grunde genommen. Man hat Personen, man wählt sie aus. Es ist auch wieder hervorragende Gamification vom Design her, ne? Weil es einfach diesen Mechanismus der sexuellen Selektion, der uns ja im ganz normalen Zwischenmenschlichen begegnet, weil wir ja entscheiden, wer in Frage kommt und wer nicht, eben auf die Spitze treibt, indem man einfach Bilder nach links und nach rechts wischen kann. So, macht das jetzt Spaß? Naja, die soziale Kontrolle, die man hat, macht schon Spaß. Das Problem ist, dass bei Tinder das Geschlechterverhältnis extrem ungleich verteilt ist, was diese Kontrolle angeht. Während sehr wenig Frauen um sehr viele Männer konkurrieren, weil sie sehr viel Zuspruch von ihnen bekommen, konkurrieren sehr viele Männer um sehr wenig Frauen. Das bedeutet, als Frau macht Tinder zumindest der Auswahlmechanismus, ich sage nicht die Erfahrung danach, die ist sicherlich gespickt voller sexistischer Anmerkungen und ungewollter Fotos, dass das keinen Spaß macht, steht vollkommen außer Frage. Aber der Auswahlmechanismus macht vielleicht mehr Spaß, als wenn man ein Mann ist auf dieser Sache. Trotzdem ist es enorm effektiv. Also ich würde schon sagen, dass es durchaus Gamification geben kann, die nicht direkt mit Spaß arbeitet, sondern eher mit dieser sozialen Kontrolle oder mit dem sozialen Status und dass dann das das Motivierende ist. Was moralisch allerdings fragwürdig ist zumindest.
Ja, vor allem dann, wenn es eben nicht ein wirkliches Achievement ist. Also es wird ja dann als Achievement bezeichnet. Also aber du hast unter Umständen eben nicht wirklich einen neuen Kompetenzlevel erhalten, ja, oder erreicht. Du hast halt wirklich nicht irgendwie eine neue Position, sondern es ist eben nur etwas, was im Prinzip dir von dem System jederzeit durch andere Regeln einfach wieder weggenommen werden kann. Das finde ich immer so problematisch.
Ja, aber hat das deine Frage beantwortet, Marius? Bist du jetzt überzeugt?
Was heißt überzeugt? Also wir können jetzt diskutieren, ob dieses Vision wirklich Gamification ist. Es ist halt ein sehr kluges User-Interface. Aber welches Spielprinzip wäre das?
Na, das Spielprinzip der Auswahl. Ich meine, das habe ich ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Phase 10 zum Beispiel, habe ich auch die Möglichkeit zu wählen oder welche Karte ich aufnehme. Es kommt ja in vielen Spielen, also das Prinzip der Auswahl oder ob ich überhaupt etwas mache oder nicht mache, das ist ja schon ein Spielpattern, würde ich jetzt mal sagen. Plus, es gibt auch noch ein Punktezählsystem. Wenn Facebook gamifiziert ist, dann ist Tinder definitiv auch gamifiziert. Aber ich werte das mal als Sieg auf voller Linie und du bist jetzt hundertprozentig meiner Meinung. Genau. Weil ich das auch gamifiziert habe. Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht hat es eben gezeigt, dass Gamification an ganz viele Dinge andocken kann. Vielleicht sogar an jedes dieser großen Bedürfnisse der Selbstbestimmungstheorie, die wir wieder bemühen an dieser Stelle. Also wenn man sagt, naja gut, Tinder dockt eben an Verbundenheit an, und zwar an ganz essentieller Art und Weise, genau wie Facebook und Twitter das machen, dann gibt es dann natürlich die Gamification-Ansätze, die auf Kompetenz zielen, dass man sagt, hier, ich zeige dir, wie kompetent du bist, indem ich dich zum Beispiel in Beziehung setze in einer Rangliste. So. Aber das missachtet einfach, dass diese Rangliste mein Verbundenheitsgefühl nicht wirklich steigern wird, sondern eher Konkurrenz hervorrufen wird. Und vor allem unterminiert es auch das Gefühl der Autonomie ein bisschen. So, weil ich ja selbst über meine Erfolge berichten möchte und sie selbst erleben möchte. Und wenn ich dann einfach irgendwie, wenn meine Daten die ganze Zeit im Hintergrund getrackt werden, wie viele Dinge ich verkauft habe, wie viele Produkte ich hergestellt habe und die dann einfach mit der ganzen Welt geteilt werden oder zumindest mit dem Unternehmen, dann ist es nicht besonders hilfreich für mein Gefühl von Autonomie. Und dann komme ich mir vielleicht kompetent vor, aber nicht autonom. Und dann wird sich keine intrinsische Motivation einstellen.
Ja, also man kann das sogar ja in, es gibt ja wissenschaftliche soziale Plattformen, die sozusagen den meisten Hörerinnen und Hörern vielleicht nicht bekannt sind. Zum Beispiel ResearchGate ist so eines davon. Da gibt es im Prinzip auch solche Verfahren wie, dass du Punkte kriegst, dass du gewisse Expertise-Levels kriegst, Kommunikationslevels kriegst und so weiter. Das ist im Prinzip erstmal wahnsinnig, schafft einen wahnsinnigen Anreiz. Es ist extrem erfolgreich. Die Leute speisen da automatisch selbst ihre Daten rein, wollen unbedingt dort gelistet werden. Im Prinzip ist das erstmal was ganz Positives, dass sich tatsächlich Wissenschaftlerinnen miteinander verknüpfen können. Das große Problem ist nur, wenn du irgendwann eben diese Werte als Werte begreifst, als wären diese Scores eben Values. Das ist das große Problem. Im Deutschen kann man das nicht richtig ausdrücken, da sind eben Werte, Werte. Aber da ist es eben, die Scores sind plötzlich Values. Und das ist ein Problem, weil das Value zum Beispiel eines Wissenschaftlers besteht ja darin, tatsächlich gute Forschung zu machen. Also die muss sauber sein, die soll manchmal auch innovativ sein, die soll tatsächlich die Wissenschaft weiterbringen, sie soll vielleicht auch mal spitz sein, aber sie sollte im Prinzip nicht einfach sich an Likes oder an Citing Scores und so weiter einfach orientieren. Das sind zwar Dinge, die ganz bestimmt damit korrelieren, mit dem Erfolg und auch mit dem Impact, das ist gar keine Frage, aber der wirkliche Impact ist natürlich was anderes, nämlich, dass es tatsächlich eine Wirkung hat auf die Wissenschaftsgeschichte, dass es wirklich Leute anregt und so weiter und dass es vielleicht auch die Gesellschaft verändert und so weiter, aber das wird damit manchmal korrelativ vielleicht auch mit erfasst, aber im Prinzip geht es erstmal um eine eigene Währung. Und wenn du aber nur noch diese eigenen Währungen anschaust und eben nur noch darauf schielst, auf die Anzahlen, auf Punkte und Gratifikationen, dann wird es eben ein Problem. Und das sehe ich eben bezogen auf andere Systeme genauso, wenn dir das eben auch, wenn dir keine Chance gegeben wird, dass du dich eigentlich wirklich weiterentwickelst, was aber auch nicht hier ausgeschlossen ist, muss man dazu sagen. Es kann ja sein, dass du dadurch produktiver wirst und damit auch besser wirst. Das kann durchaus, das muss nicht ausgeschlossen sein. Bei ResearchGate ist es zum Beispiel so, dass es gemeinhin anerkannt ist, dass es nicht einfach ein kommerzielles Unternehmen ist. Wenigstens das kann offensichtlich nicht unbedingt dem nachgesagt werden. Aber wir wissen natürlich nicht, was wirklich dahinter steckt und wie das auch weitergeht in der Zukunft. Und so muss man das eben auch bei anderen Dingen immer wieder kritisch beäugen. Für was ist es gemacht? Wie ist es gemacht? Und baut es wirklich auf Werte auf oder entwickelt es Werte, die für uns Werte sein sollten, oder sind es eigentlich nur noch Scores?
Ja, fassen wir also zusammen, wenn keiner von euch mehr was hinzuzufügen hat, aber ich blicke in verneinende Gesichter, fassen wir vielleicht zusammen mit einer, mit einer kleinen Analogie, die ich mir mal ausgedacht habe dazu, oder die ich eigentlich schamlos geklaut habe aus anderen Bereichen. Gamification ist wie Sex unter Teenagern. Jeder redet darüber, jeder sagt, er macht es, jeder denkt, die anderen machen es, niemand weiß eigentlich, wie es wirklich geht und am Ende macht es eigentlich keiner. Also das soll einfach vielleicht zeigen, dass Gamification, obwohl es grundsätzlich erstmal ein langes Thema ist, wenn es jetzt in einem kommerziellen, unternehmerischen Kontext auftaucht, wo es eben durch die akademische Diskussion der letzten 20 Jahre tatsächlich platziert wurde, dann trifft diese Analogie wahrscheinlich zu, weil es ganz viele Firmen und Unternehmen gibt, die sagen, ja klar, haben wir das alles gamifiziert und es ist total toll, aber diesen tatsächlichen Designprozess haben die wenigsten durchlaufen. Spannenderweise haben wir ja rausgearbeitet, haben Didaktiker diesen Prozess anscheinend ein bisschen intuitiv durchlaufen und selbst rausgefunden. Das zeigt mal wieder, denke ich mal, in die Richtung des Homo Ludens und die intuitive Berufung auf die Kraft des Spielens. Aber wenn man jetzt sagt, okay, gut, wir haben hier ein Produkt und das möchten wir gamifizieren, dann sollte man zweimal hingucken, ob das jetzt hier wirklich gute Gamification im Sinne des Designprozesses ist oder ob das nicht einfach im wahrsten Sinne des Wortes Bullshit ist. Und damit beschließe ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt uns gerne an kontakt@psychokalypse.de. Ansonsten freuen wir uns über Feedback oder auch die ein oder andere Bewertung auf iTunes. Und bis dahin, tschüss.
Ciao.
Ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.